This is Mission Control. We have launch in 3, 2, 1. Liftoff!
Liebe Tsunamis and Friends, Reini und ich heißen euch herzlich willkommen bei der Premiere unseres Tsunami-Podcasts. Für den ist ein Name noch gesucht, dazu erzählen wir euch später mehr. Aber zuerst einmal, Reini, erzähl ein bisschen was über dich für alle, die dich nicht kennen.
Gut, also ich bin der Reini, Reinhard oder Kitsune, weil bei uns im Verein haben nämlich alle Tarnträger auch einen japanischen Namen, aber das wird uns einmal ein Gast erzählen, die wir dann extra dazu einladen. Und das ist auch genau schon der Punkt, wir werden in unserem Podcast viele verschiedene Dinge auch berichten und erzählen und unter anderem auch immer wieder Gäste einladen. Ich bin schon seit über 20 Jahren im Jiu-Jitsu Ryu Tsunami Adela, also in unserem Verein, und habe verschiedene Funktionen schon gemacht, aber die meisten werden mich wahrscheinlich als Trainer kennen, vor allem die Jüngeren, beziehungsweise als Kassier des Vereins. Das heißt, es hat wahrscheinlich jeder von euch schon irgendwann mal eine Rechnung von mir bekommen. Ja, Patrick, erzähl du uns doch ein bisschen was von dir.
Ich bin der Patrick, mein Kanji, mein japanischer Name ist Karasu, das steht für Rabe. Ich bin seit 24 Jahren in unserem Verein. Habe also angefangen, wie ich noch sehr klein und sehr jung war. Die meisten kennen mich entweder als Trainer für die Erwachsenengruppe oder als Kampfrichterchef. Reini, wir machen einen Podcast. Warum machen wir das? Also warum haben wir uns entschlossen, für den Verein beziehungsweise für die Leute vom Verein einen Podcast zu machen?
Also die Idee kam ja, weil jetzt eben Corona ist, Lockdown und man sieht sich nicht so oft. Ja. Wir wollten irgendeinen Weg finden, wie wir also wenn wir schon nicht die Leute in den Verein bekommen, wie bekommen wir den Verein zu den Leuten? Und der Verein ist einfach, besteht aus seinen Mitgliedern und wir möchten mit diesem Podcast euch ein Stückchen von eurem Verein zu euch nach Hause bringen oder wo ihr gerade auf YouTube euch das anschaut. Und da möchten wir halt auch verschiedene Dinge bringen und auch eben Gäste einladen, wie ich vorher gesagt habe. Also es ist quasi so eine Art Tsunami and Friends.
Klingt gemütlich.
Hoffentlich, ja.
Also home is where your heart is und nicht, wo das Haus steht. Das ist
genau.
Schön gedacht. Ich hoffe, wir bringen das in eure Wohnzimmer.
Genau. Und vielleicht, Patrick, was erwartet unsere Zuseher eigentlich oder unsere Zuhörerinnen, wenn sie jetzt den Podcast aufdrehen?
Ein bisschen hast du da eh schon vorgegriffen, beziehungsweise das beantwortet. Gäste, Leute aus dem Verein, bekannte Gesichter, Geschichten, alte Geschichten, neue Geschichten aus dem Verein, Meinungen zu aktuellen Themen, was sich in der GU-Welt alles an News tut, Leute, die sich vorstellen möchten oder die wir euch gerne vorstellen möchten, Leute mit beruflichen, privaten Projekten, die ihr unterstützen könnt, damit eben auch sowas wie unterstütze dein lokales Angebot zustande kommt, wenn wir da jemanden finden, der was hat, ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert, die Leute besser kennenlernen. Und was uns natürlich alle hier verbindet, das GU und unser Verein.
Vielleicht da gleich auch dazu gesagt, der Podcast ist jetzt nicht nur was der Patrick und ich machen, sondern ihr könnt da wirklich auch kreativ mittun. Ihr könnt uns, das werden wir dann nachher noch einmal sagen, Vorschläge schicken oder wenn ihr irgendwelche Gäste hören möchtet, ja, wenn ihr irgendwelche persönlichen Geschichten hören möchtet oder vielleicht auch was Technisches, könnt ihr uns dann auch kontaktieren und daran teilnehmen, beziehungsweise wenn ihr mitmachen wollt, umso besser. Ja? Also das ist jetzt nicht nur wir zwei, sondern wir möchten das vom Verein für den Verein machen.
Ja, wie gesagt, wir haben schon angekündigt, es wird Gäste geben, aber es gibt ja sowas Sprichwortartiges, dass man sagt, man soll anderen nichts tun, was man zuvor nicht in klinischen Studien getestet hat. Also Gäste interviewt man normalerweise. Also ich werde das einfach mal, dieses Prozedere ein bisschen an dir testen, Reini. Wenn, okay. Wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, schauen wir mal.
Remember, always get consent. Also Reini,
ich bin damit einverstanden.
Reini, sag uns, wie bist du zu den Tsunamis gekommen?
Also ich bin zu den Tsunamis gekommen, bevor es Tsunami geheißen hat. Ich bin nämlich in den Jiu-Verein im Wohnpark, der damals Wushu Alt-Erla geheißen hat, 1998 dazugekommen. Die klassische Geschichte, meine Mama hat gesagt, Jiu-Jitsu, das klingt gut, das machst du jetzt. Und so habe ich halt mit Jiu angefangen. Und ja, damals gab es noch Wushu und die Schlange als Logo.
Ja, Wushu und die Schlange, das ist ein Zeitl her. Ich erinnere mich auch noch daran. Da warst du, wie ich auch, noch sehr jung, wie es diesen Wushu gab. Was ist in der Zwischenzeit passiert, außer dass uns beiden ein Bart gewachsen ist?
Ja, also wir sind älter geworden, aber also was ich noch erzählen kann, so von den ersten Erinnerungen vom Jiu, war so, das war ein Sport, der war für mich, das war meins. In meiner Klasse, in der Schule hat das sonst niemand gemacht. Und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht natürlich, aber auch dieses Selbstvertrauen, was man aus dem Sport doch kennt und aus dem Kampfsport besonders, auch geholfen. Ja, also man, die Haltung ist ein bisschen anders und man fühlt sich einfach auch besser. Ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll. Ja. Aber auch ein ganz anderer wichtiger Punkt war, dass die Tsunami-Familie dann so wie eine Art zweite Familie für mich geworden ist. Also das waren, wie sagt man so schön, die Familie kann man sich nicht aussuchen, aber die Freunde schon. Ja, ein bisschen so, aber eigentlich hat mich der Verein auch ausgesucht und gesagt, ja, ist eine coole Sache, man hat Spaß dabei. Und als Teenager habe ich mich dann auch immer mehr im Verein eingebracht. Und da gab es auch so eine Zeit, wo ich eine Zeit lang mit dem Korni gemeinsam, mit Martin Kornfeld, geputzt habe. Das heißt, ich habe auch die Klos geputzt, die Matten Staub gesaugt und so weiter. Ja, weil wir damals außerhalb der Öffnungszeiten trainieren wollten. Und es hat, glaube ich, nur so 3-4 Schlüssel gegeben. Und damit wir einen Schlüssel bekommen, haben wir was für den Verein machen müssen. Und das war halt Kloputzen. Ne?
Du hast jetzt den Korni, Martin Kornfeld, erwähnt und das gemeinsame Trainieren. Was habt ihr da gemeinsam trainiert?
Also der Korni war jahrelang mein Trainingspartner, vor allem fürs Duo. Wir haben, also das ist auch eine witzige Geschichte, früher hat man für die verschiedenen Gürtel gerade auch eine Wettkampfteilnahme gebraucht und wir haben damals den grünen Gürtel gemeinsam gemacht und für den blauen Gürtel hat man eine Wettkampfteilnahme gebraucht, Landesmeisterschaft oder so. Und ich kriege in für einen Korni typischer Manier ein einzeiliges E-Mail, ja du Reini, wir brauchen das für den Gürtel, magst du machen? Das war der Start unserer gemeinsamen Duo-Karriere. Wir haben national und dann auch international später gemeinsam gekämpft.
Also gemeinsam gekämpft klingt jetzt sehr nonchalant. Ihr habt ja nicht nur gemeinsam gekämpft, ihr habt ja auch sehr viel gemeinsam gewonnen. Ihr wart ja richtig erfolgreiche Athleten. Also magst du uns vielleicht noch ein bisschen was von der Erfolgsgeschichte quasi erzählen?
Okay, ja. Also wir waren zuerst einmal national unterwegs, da waren wir noch Jugendliche und haben, also nicht 16 oder sowas, und haben bei einer Staatsmeisterschaft mitgemacht, die erste Meisterschaft, die wir gemeinsam gemacht haben, war gleich eine Staatsmeisterschaft und dann ging Schlag auf Schlag. Also die Marion und der Daniel Hoffmann, waren damals ein Duo-Paar auch, Duo-Mixed, und die haben einfach gesagt, ja, kommt mit zu den Kadertrainings. Und da sind wir sonntags 8 Uhr in der Früh eine Stunde lang ins Burgenland gefahren zum damaligen Kadertrainer, zum Ferdi, und haben dort Duo trainiert. Einfach einmal mit den Kaderleuten gemeinsam. Und dann, ein paar Monate später, hat es dann geheißen, naja, da gibt es eine Meisterschaft, das German Open in Hanau, damals noch und jetzt wieder. Und wir sind dann einfach gefragt worden, wollt ihr da mitfahren? Internationale Meisterschaft einmal ausprobieren. Ja, warum nicht? Sind mitgefahren, ich glaube, ja, zweimal besiegt, also zweimal verloren und dann wieder nach Hause gefahren. Ja, das ist Klassiker. Ne? Aber das war so quasi das erste Mal Wettkampfluft schnuppern. Und ja, Dann ging es weiter, verschiedenste Meisterschaften. Die ersten Jahre haben wir eigentlich immer eine am Deckel bekommen bei großen Meisterschaften und sind halt wieder nach Hause gefahren. Aber die liebste oder die beste Erinnerung ist die Weltmeisterschaft 2008. Das war in Malmö in Schweden. Und da sind wir Vize-Weltmeister geworden. Und wir haben nur gegen die amtierenden Weltmeister damals aus der Schweiz verloren. Und alle anderen besiegt, sind bis ins Finale gekommen. Und das war wirklich so ein Moment, wenn man bei einer Weltmeisterschaft in der Mitte von der Matte steht, sein Duo-Programm macht und alle rundherum schauen zu. Also das war so richtig dann im Nachhinein auch wirklich ein Aha-Moment. Ja. Und eine andere Erinnerung, das war gleich anschließend, waren die World Games 2009. Da sind wir, dadurch, dass wir uns vorher qualifiziert haben, dann haben wir zu den World Games nach Taiwan fahren dürfen oder fliegen. Und das war wirklich, also das erzähle ich immer noch gerne, wenn ich vom Jiu-Jitsu erzähle, die Eröffnungszeremonie dort in einem riesigen Stadion, ich weiß nicht, 20, 30, 40.000 Leute, die dort im Stadion gesessen sind und wir als Sportler mit allen anderen Sportarten, die bei den World Games dabei waren, marschieren nationenweise in das Stadion auf. Es werden Lieder gespielt, Hymnen gespielt, es gibt ein Showprogramm, ein Feuerwerk und alles Mögliche. Und wir stehen da unten im Stadion und ja, wir sind da die Athleten, um die es eigentlich auch geht. Ne? Also, dass wir da unseren Sport auch präsentieren. Und das ist wirklich eine Erinnerung, ist jetzt schon über 10 Jahre her und ja, also es ist eine meiner liebsten Erinnerungen.
Ja, es klingt fast wie so ein bisschen olympisches Feeling.
Ja, die World Games sind ja quasi die olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten, so in der Art.
Ja, und das ist ja auch leider und Gott sei Dank was wir spüren. Also der Sport ist bei uns familiärer, also auch die große Bühne unter Anführungszeichen ist ja bei uns familiärer als in anderen Sportarten, wo der Wettkampfzirkus riesig ist. Und dadurch sind wir eben ein Amateursport und man hat halt andere Motivationen, da viel Zeit und Schweiß rein zu investieren, wenn es halt nicht um eine Karriere, eine große oder viel Geld geht. Was war das für dich? Also wie bist du dabei geblieben? Was hat dich motiviert, da Zeit und Schweiß zu investieren bei einem, doch wenn man jetzt so objektiv das Outcome betrachtet, mehr als eine Medaille und ein Handschütteln wird es nicht?
Ja, also Geld verdient man damit nicht wirklich, das stimmt schon, ja. Also das Coole an den Wettkämpfen war, dass man einfach herumgekommen ist in der Welt. Wir sind zu verschiedensten, also wie ich vorher gesagt habe, Taiwan, wir waren in China auch, wir waren in Russland, Niederlande, Deutschland natürlich, also wirklich in verschiedensten Ländern und das ist cool. Und es ist aber auch dieses im Team unterwegs sein. Also das war nicht ich alleine, das waren nicht nur der Corny und ich, sondern das war wirklich im Team gemeinsam, man fährt wohin, man repräsentiert Österreich in dem Fall, man repräsentiert seine Kampfkunst. Ja. Also das war oder ist immer noch ein wesentlicher Teil. Ich meine, ich bin jetzt kein internationaler Athlet mehr, schon lange nicht mehr, aber die Leute sind immer noch da und das ist auch immer noch der Grund, warum ich zurückkomme, weil wir einfach ein sehr sozialer Sport sind, würde ich auch sagen.
Also kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Jetzt haben wir schon gesagt, große Karriere, großes Geld ist nicht zu machen. War trotzdem irgendwie eine Möglichkeit für dich da, das Ganze zum Beruf zu machen?
Nein, nicht wirklich. Also das war auch nie meine Absicht eigentlich. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich da so reingerutscht und habe mich früher nie wirklich als sportliche Person gesehen, also in der Schule zum Beispiel auch nicht, weil ich halt nicht Fußball gespielt habe und mir das nicht so getaugt hat. Und deswegen, du spielst kein Fußball, du bist nicht sportlich. Ne? Und so habe ich selber auch über mich gedacht. Und das Gio hat mir dann halt auch gezeigt, man kann auch andere Dinge machen. Aber es war jetzt nie mehr eine Vorstellung, das irgendwie beruflich zu machen. Es ist mehr eine Berufung, also ein professionelles Hobby oder wie man es auch immer nennen möchte. Ne?
Und wie hat das Ganze dann geendet? War das so kann man da einen Film draus drehen? Gab es ein Drama? Ist jemand verletzt worden?
Nein, überhaupt nicht.
Flugzeugabsturz?
Nein, irgendwas? Zum Glück nicht. Nein. Also ich bin dann in mich gegangen nach einiger Zeit und habe mir dann gedacht, ja, ich war jetzt schon mit dem Korni Vize-Weltmeister, zwar nicht Weltmeister, aber close enough. Ja. Und was kann ich jetzt noch erreichen, mit wie viel Aufwand? Und ich wollte halt auch im Weltraumsektor was machen. Also ich bin sehr weltraumbegeistert und habe mir gesagt, gut, der Aufwand, das Training, das zu Meisterschaften fahren, weil es ja dann auch eine gewisse Verpflichtung ist. Das war mir dann zu viel und gesagt, gut, ich beende jetzt meine Duo-Karriere. Es war kein leichter Schritt, also es war, wir haben das wirklich gut überlegen müssen auch. Der Korni hat ja dann weitergemacht mit dem Duo, auch weiter erfolgreich. Aber das können wir vielleicht einmal selbst fragen, wenn wir ihn einladen. Aber für mich war das dann einmal erledigt und ich habe dann im GIO andere Dinge gemacht. Also ich bin damals auch zum Kassier geworden im Vorstand des Tsunami Adela Vereins und auch Trainer natürlich dann weiterhin. Und ja, also ich bin auch so beim Sport geblieben.
Ja, also auf jeden Fall, so wie du oder wir es betreiben, ein intensives Hobby. Und warum bist du immer noch dabei? Also du hast jetzt deine professionelle Karriere quasi oder deine Kaderkarriere beendet. Und warum kommst du zurück ins GIO oder in den Verein?
Also das Soziale, die Leute, das gemeinsame Schwitzen, das Sportliche natürlich. Und GIO konkret und nicht eine andere Sportart, weil einfach GIO so unglaublich vielseitig ist und ein riesiges Technikrepertoire hat. Ich bin jetzt nicht persönlich der größte Fan von Brazilian Jiu-Jitsu, aber das sieht man schon auch, wie viel über die letzten 10, 15 Jahre sich da entwickelt hat und auch in unserem Sport reingekommen ist. Also wir trainieren jetzt andere Techniken als vor 10 Jahren noch oder vor 15 Jahren. Die alten Sachen sind immer noch da, aber es ist mehr geworden. Und das ist halt das Coole an dem Sport, dass er sich auch ständig verändert. Ja? Und nicht immer nur die gleichen 10 Techniken sind zum Beispiel. Wobei, das soll jetzt auch nichts gegen das Duo sein, wo es immer die gleichen 12 Techniken sind, aber weil auch da kommt sehr viel Technisches rein und man verändert ja immer seine Techniken. Und so. Also ich bin immer noch ein Duo-Fan, ja, das war jetzt schon nicht gemeint, aber Gio ist ja, sehr vielfältig.
Ja, es ist sehr, sehr vielfältig. Wenn man es in seinen Kern runterbricht, kann man aber sagen, es wiederholen sich ähnliche Prinzipien. Also it's same but different, würde ich sagen.
Genau, ja. Ich meine, der menschliche Körper ist immer der gleiche. Also
eben.
Hebel und Drehgriffe gehen halt immer nur in eine bestimmte Richtung. Aber so das Drumherum ist im Flow.
Ja,
fast wie eine Welle.
Da gibt es von einer sehr berühmten Persönlichkeit ein Zitat, also Vereinsberühmtheit. Ein Drehgriff ist ein Drehgriff, bleibt ein Drehgriff. Also
Ja, vielleicht kommt dieser Apostel des Jiu-Jitsu auch irgendwann einmal zu uns. Ja,
wo hat dich das Leben eigentlich sonst noch hingebracht, also abseits des Jiu-Jitsu?
Also am liebsten würde ich sagen in den Weltraum. Ich habe es vorher kurz schon gesagt, ich interessiere mich sehr für den Weltraum. Ich habe auch Astronomie studiert, Physik und Astronomie, so halbwegs. Und bin auch in einem Astronomieverein, bin im österreichischen Weltraumforum dabei, war eine Zeit lang im Space Generation Advisory Council, also das ist wieder eine andere Organisation, habe dort sehr viel an Konferenzen teilgenommen, international auch. Also ich habe quasi aufgehört, zu internationalen Wettkämpfen zu fahren, um dann gleich weiterzumachen zu internationalen Wissenschaftswettkämpfen zu fahren, wo es halt Konferenzen waren und so. Also in die Richtung hat es mich verschlagen, könnte man sagen. Ich war zwar noch nicht im Weltraum, aber ich arbeite daran.
Weltraumball. Wer die Visitenkarten mal im Dojo herumliegen sehen hat, der weiß, dass du was damit zu tun hast. Kannst du uns da was dazu erzählen? Ich meine, das ist ja was, das, glaube ich, schon zweimal wiedergekommen ist.
Also durch meine verschiedenen Tätigkeiten habe ich auch immer mehr Gefallen am Eventmanagement gefunden. Einfach dieses, dieses Gefühl, du organisierst etwas für andere und du schaust ihnen dann zu, wie sie dabei Spaß haben und hast aber irrsinnig viel Stress damit. Ja? Also es ist ein bisschen dieses Masochistische auch, ja? wie im Kampfsport. Ne? Man erfreut sich an dem eigenen Leid. Na, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe Gefallen am Eventmanagement gefunden und über das Österreichische Weltraumforum hat sich das dann so ergeben, dass wir den Weltraumball organisiert haben, den ersten österreichischen Weltraumball. Und ich habe das dann ein Jahr fortgeführt, dann den zweiten quasi, weil mir das auch so viel Spaß gemacht hat, den Ball zu organisieren. Vor allem beim ersten Ball waren auch sehr viele Geo-Leute dabei, weil wir haben für die Eröffnung Jungdamen und Jungherren gebraucht. Und da war es natürlich ideal, wenn man da gleich ein paar aus unserem Verein mitnimmt quasi. War was Cooles. Jetzt momentan gibt es natürlich keine Bälle, das ist eh klar, aber ich habe das im Hinterkopf, ich möchte damit weitermachen. Also vielleicht in 2 Jahren wieder, also 2022. Schauen wir mal.
Coole Sache. Abschlussfrage. Du bist Herr Kitsune, also der Fuchs. Gibt es Dinge, die dich so richtig fuchsteufelswild machen?
Also die erste Reaktion wäre blöde Fragen. Aber das stimmt so nicht. Ich habe vor allem durch meine Trainertätigkeit festgestellt, blöde Fragen gibt es meistens nicht. Das sind eher nur die blöden Antworten dann. Oder man hat irgendwas als Trainer nicht ganz richtig erklärt. Aber was mich sehr stört, sind so Narzissten. Also Leute, die halt sehr egoistisch sind und sie glauben, sie sind die Besten. Und das passt zu meinem Verständnis, was jetzt zum Beispiel ein Verein sein soll oder dieses Gemeinschaftliche, überhaupt nicht zusammen. Also das erwarte ich mir eben auch von anderen Leuten, dass sie, wenn sie da im Verein sind oder irgendwas gemeinsam machen, nicht sich unbedingt in den Vordergrund stellen, sondern das Gemeinsame und das Team. Ja, also das könnte man so sagen. Sehr philosophisch. Ja.
Team, toll. Ein anderer macht's. Gut, also nachdem wir hier ja wissenschaftlich ein Trial betreiben und in der Phase 1 sind, brauchen wir noch ein paar Probanden. Ich fürchte, das bleibt jetzt an mir hängen. Aber auf jeden Fall danke, Reini. Ich hoffe, es gibt keine Nebenwirkungen. Hoffentlich auch für unsere zukünftigen Gäste, dass es keine schadhaften Nebenwirkungen gibt.
Ja. Also die fallen sehr gering aus, glaube ich, wenn sie vorkommen. Ansonsten fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Gut. Also lieber Patrick, jetzt bist du dran mit den Fragen und ich darf dir die Fragen stellen. Wie bist du zu den Tsunamis gekommen, zum Geo-Verein?
Die Antwort liegt wahrscheinlich für die meisten auf der Hand. Es gibt noch ein paar andere Dremels, also zwei im Verein. Einer davon ist mein Bruder, das andere ist meine Mama, die Marion. Das hat sich so vor ungefähr 25 Jahren so begeben, dass sie einen Sport machen wollte mit Selbstverteidigung. Da ist ihr der Wushu Alt Erle empfohlen worden. Und als Kind, so mit 4, 5 Jahren, hast du nicht viel andere Wahlmöglichkeit, als dorthin zu gehen, wo die Mama auch hingeht. Also so bin ich ein Tsunami geworden. Also damals ein Mitglied des Vereins Wushu Alt Erle, aber der ist ja dann zu den Tsunamis geworden.
Genau, also du bist auch von elterlicher Seite vorbelastet quasi, ne?
Exakt.
Hast du irgendwelche Erinnerungen an deine Jugend im Geo-Club? Irgendwelche besonderen Erinnerungen, irgendwas, was du uns erzählen möchtest?
Puh, also für mich die besonderen Erinnerungen waren eigentlich die Sommercamps damals in Hintermoos. Das war irgendwie jedes Jahr ein Highlight. Also zum einen, man hat Leute aus anderen Vereinen getroffen, die wir sonst übers Jahr nicht gesehen haben, und damals war das ja auch nicht so mit Facebook, oder ich hatte als Kind auch noch kein Handy. Das heißt, anders als den Leuten Briefe zu schreiben, wofür ich zu faul war und was auch die sicher sehr komisch gefunden hätten in dem Alter, gab es ja keine Möglichkeit, diesen Kontakt zu halten. Also das war auf jeden Fall was. Dann durften wir dort immer Gürtelprüfungen machen und eine ganze Woche Geo trainieren. Und der legendäre Fritz Gastgeb hat immer sich wundervoll für uns Kinder Athletikstunden überlegt und also das, also ich kann mich jetzt nicht an einen besseren Trainer erinnern, der uns mit so viel Freude und Leidenschaft dazu gebracht hat, selber gerne Athletiktrainings zu machen, spielerisch, mit viel Freude. Also das ist definitiv eins meiner Highlights, so erinnerungsmäßig.
Das hört sich fast so an, als müsste man einen eigenen Podcast über die Sommercamps machen.
Ja, das ist eine gute Idee. Sollten wir bei Zeiten
Sollte man machen.
Vielleicht mit einer größeren Runde, da kann man vielleicht so die verschiedenen Generationen einladen, wie man so ums Jahr 2000 dann ungefähr, wie jeder so das Sommercamp erlebt hat, von den damals 20-Jährigen bis zu den damals 10-Jährigen.
Ja, na, gute Idee. Dann machen wir das nächste Mal. Oder nein, nicht das nächste Mal, eines der nächsten
Ein Male. Andermal.
Ein andermal, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du warst, also da kann ich mich auch noch selber dran erinnern, du warst ja selber auch Wettkämpfer. Was hast du damals auf der Matte getrieben und was treibst du so jetzt auf der Matte?
Damals habe ich gefightet. Mein größter sportlicher Erfolg war ein dritter Platz beim Maribor Open in Slowenien. Was an sich auch eine sehr lustige Geschichte ist. Wie erkläre ich das am besten? Es ist mein nominal größter Erfolg, weil ein dritter Platz bei einem internationalen Turnier mit vielen Teilnehmern, wir waren damals eine Knockout-Liste, also eine K.O.-Liste, wo man höchstens zweimal verlieren darf. Und ich habe meinen dritten Platz mit einem einzigen Kampf errungen. Das war eine Niederlage. Und hatte so viele Walkovers und Leute, die krank, nicht erschienen, was auch immer sind, dass ich aus einer Liste mit 16 Leuten, also 16 Plätze waren auf dieser Liste befüllt und ich bin auf den dritten Platz vorgerückt mit einem einzigen Kampf.
Nicht schlecht, ja.
Also okay. Das ist mein nominal größter Erfolg. Es ist eine echt lustige Geschichte, weil ich eigentlich den ganzen Tag auf meinen zweiten Kampf gewartet habe und dann waren die Siegerehrungen und ich, gar nicht wissend wie, bin zum Podium gekommen. Ich habe damals eigentlich recht viel trainiert und im Rahmen der damaligen Möglichkeiten auch einige Wettkämpfe bestritten. Und
auch du warst da mal ein Duo.
Ja, aber das ist noch länger her. Also du habe ich vor 15 Jahren aufgehört.
Also ja, 15 Jahre, also es ist schon länger her, als wir die Mitglieder im Durchschnitt alt sind bei uns, ne?
ja. Okay. Dann ist es so zur schwierigsten schulischen Phase und schwierigsten pubertären Phase gekommen, so mit 16, 17, da habe ich dann 1,5 Jahre kein Jiu gemacht. Dann bin ich wieder zurückgekommen, habe wieder viel trainiert, habe mir dabei eine Schulterverletzung geholt und das war dann das endgültige Ende der aktiven Wettkampfkarriere.
Ja, okay. Also eigentlich ein trauriges Ende, könnte man jetzt sagen, auf der Matte, aber du bist ja immer noch auf der Wettkampfmatte. Was treibst du da so?
Ja, Klugscheißer wie ich wissen immer alles besser und wo ist man als solcher besser aufgehoben als auf der Kampfrichterposition? Ich wollte natürlich nicht weg von den Wettkämpfen, nicht weg von den Leuten, die ich gerne gesehen habe, gerne getroffen habe. Und das Kampfrichtern hat mich immer schon interessiert. Ich habe das immer als Analysefunktion betrachtet, also Input-Kampf, Output-Werte und analysiere Gewinner. Und das hat mit meinem naturwissenschaftlich interessierten Mindset so ganz gut Wechselwirkung gezeigt. Und bin dann relativ schnell aufgestiegen, weil ich immer präsent war, gute Leistung gezeigt habe. Bin dann 2014 Chefkampfrichter geworden. Bin jetzt World A-Kampfrichter für Duo und Fighting, also habe die höchste Lizenz. Bin im Fighting-Komitee drinnen, das heißt, da wird das internationale Fighting-Regelwerk kuratiert. Wir schauen uns Entwicklungen an, machen Anpassungen ans Regelwerk. Ich habe es dann auf die Spitze getrieben in diesem Sinne.
Das heißt, du stehst jetzt eigentlich auf Weltmeisterschaft- und Europameisterschafts-Wettkampfmatten öfter drauf als Kämpfer aus Österreich, ne? Fast schon.
Ja, also man hat ja auch keine Wahl. Das ist, wenn man Kampfrichter ist, es ist mathematisch unmöglich, weniger auf der Matte zu sein als die Athleten.
Genau, ja. Ja.
Also ein Athlet hat ja so maximal 10 Kämpfe, wenn es wirklich hochkommt. Ja. Und als Kampfrichter siehst du zwischen 60 und 100 Kämpfe pro Tag. So.
Ich glaube, das ist
nicht möglich.
Ich glaube, das ist ein anderes Thema dann noch für einen eigenen Podcast zur Kampfrichterseite mal beleuchten, ja, mit Interviews. Genau. Siehst, jetzt wollte ich irgendwas fragen und habe es vergessen. Genau, ich habe sogar vergessen, dass du schon seit 2014 Chefkampfrichter bist. Also,
ja.
Aber machen wir mal weiter, weil ich glaube, über das Thema können wir selbst eine halbe Stunde reden. Dein Engagement im Sport, ist das jetzt für dich ein Beruf? Hat sich eine Karriere daraus entwickelt oder wie schaut es da bei dir aus? Weil du mich auch vorher die Frage gefragt hast.
Karriere, schwierig. Als Kind, Jugendliche, wie ich angefangen habe, so wirklich viel zu trainieren, also in 3, 4, 5 Trainings die Woche zu gehen, habe ich immer davon geträumt, Profisportler zu sein und eine Karriere aus dem Geofighting zu machen. Also so halt wie damals ein Benjamin Reich Skifahrer war oder ein Hermann Mayer. Aber das ist ja einfach schlicht nicht möglich im Geo. Was ich aber gemacht habe, ist eine Trainerausbildung bei der Bundessportakademie und habe dann bei der SFBK, das ist ein Verein für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf, der Sport fördert. Dort habe ich einige Zeit als Trainer gearbeitet und ja, also gewissermaßen ein Beruf. Habe dann viel mit Jugendlichen gearbeitet dort, habe es gerne gemacht und dann ist halt Corona passiert. Aber ja, das ist so das Berufsnächste, würde ich sagen.
Mhm. Ja, coole Sache. Also Trainer sein ist ja auch eine Berufung, ne?
Auf jeden Fall.
Und was hält dich am Geo, beziehungsweise was lässt dich immer wieder zurück auf die Matte steigen?
Also am Geo selbst ist es einfach die Vielseitigkeit des Sports. Du hast den Wettkampf, die Selbstverteidigung, den Militärsport, den Polizeisport. Du hast klassisch traditionelle Sachen und es ist, wie vorher schon gesagt, es ist same but different. Also die Dinge, worüber der Daniel Hoffmann bis in die Unendlichkeit sprechen kann, die Hebelprinzipien an den Gelenken, es ist alles anatomisch immer dasselbe, aber es kommt so unterschiedlich zur Anwendung und man kommt in einem einzigen Leben nie dazu, all diese Anwendungsmöglichkeiten abzudecken. Und das ist einfach was, wo ich sagen würde, das ist in wenigen Sportarten so. Und was mich in den Verein zurückbringt, sind natürlich immer die Leute, die ich gern sehe, mit denen es immer Spaß macht zu plaudern. Der Verein selbst, der ist ja eine einmalige Lokalität quasi. Nicht selten wurden schon die Couches im Aufenthaltsraum verwunschen als schwarzes Loch, wo
man bieten bleibt.
Ja, man kann sich nicht mehr erheben und die Zeit nimmt auf einmal auf sehr merkwürdige Dinge einen sehr anderen Lauf. Und es ist auf einmal 23 Uhr und du weißt nicht, wie jetzt die letzten 3 Stunden nach dem Training vergangen sind.
Ja, ja. Na, mir geht es genauso. Also das ist so ein sozialer Hotspot auch.
Ja. Ja.
Okay, dann nächste Frage. Wohin hat es dich in deinem Leben schon verschlagen?
Ja, also durchs Kampfrichtern und durch die internationalen Wettkämpfe schon an echt viele Orte. Also klarerweise in Europa, so regionale und überregionale Turniere, Deutschland, Bayern, unsere liebsten Nachbarn, mit denen wir eigentlich einen sehr guten Kontakt haben, Slowenien, Italien, Frankreich, man hat einfach überall Freunde und kommt überall herum. Ich war in Kolumbien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also Dubai und Abu Dhabi. Und das ist einfach, es ist einfach schön, überall mal gewesen zu sein. Ich bin gerne zu Hause, ich fühle mich zu Hause sehr wohl, aber es ist echt schön, für ein paar Tage andere Länder auch zu genießen. Und ich hoffe, das geht bald wieder los und ich kann bald wieder wegkommen.
Sehr gut. Gibt es noch irgendwas, was du uns sonst noch erzählen möchtest? So, was treibst du in deinem Leben außer Gio und Sport?
Ich studiere Lebensmittel und Biotechnologie auf der Universität für Bodenkultur Wien. Also das ist so eine, also kurz LBT, ist ein sehr cooles Schnittmengenstudium aus Biologie, also Molekularbiologie und Zellbiologie, Chemie und Verfahrenstechnik. Und außerdem entwickle ich seit bald 4 Jahren ein Brettspiel, das jetzt, wo es jetzt zum Glück endlich in die Endphase geht. Also bin schon sehr froh, wenn dieses Projekt geschafft ist. Ich habe den Reini einige Male um Input gebeten, weil es ein Spiel über Space Exploration ist. War viele Jahre schweißtreibende Entwicklungsarbeit, viel dabei gelernt, könnt sicher Stunden darüber referieren und wir hoffen, dass wir nächstes, also Q1 oder Q2 nächstes Jahr endlich damit fertig sind.
Ja, vielleicht.
Abgesehen davon bin ich sonst noch leidenschaftlicher Gamer.
Na, das Brettspiel, vielleicht werden wir das ja in einer zukünftigen Version des Podcasts dann auch einmal kurz präsentieren können. Ne?
Ja, also ich habe auf jeden Fall genug Gesprächsstoff dafür aus der Entwicklungsarbeit.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Gut, jetzt sind wir an der Frage aller Fragen angelangt. Karasu, der Rabe. Was sind denn für dich so rabenschwarze Momente?
Auf jeden Fall, wenn der Kaffee alle ist. ohne Coffee-Input für jeglichen Output ist Coffee-Input required. Also,
okay, das ist auch eine Lebensphilosophie. Ja, dann danke Patrick mal für deine Antworten zu diesem Interview. Aber eins vielleicht noch über uns beide. Was verbindet uns eigentlich außerhalb vom Gio und vom Verein? Fällt irgendwas ein?
Also jetzt, wo wir gerade so am Reden sind, würde ich mal sagen, dieser Podcast. Also,
dieser Podcast, ja, ja. Der Weltraum.
Ja, ich habe nämlich als Zweitstudium Astronomie angefangen vor 1,5 Jahren. Also ja, das verbindet uns auch.
Ja, Star Trek.
Ja, wir sind beide, also ich glaube, wir haben beide die Serien mehrmals gesehen und die Filme.
Ja, wir sind Trekkies, würde ich mal sagen, ja.
Ja, das kann man getrost so sagen. Wir haben beide eine sehr hohe Affinität zu Naturwissenschaften.
Zu der Art, entsprechender Humor auch, ne?
Ja, zu der Art, wie Naturwissenschaft Dinge betrachtet. Also Ich glaube, das sind so Dinge, die uns verbinden.
Ja, glaube ich auch. Okay.
Ja, soweit zu den Interviews. Wir haben auch so eine Art Newsroom-Segment geplant, also quasi das Zeit im Dojo-Format, wenn man so will, auf ORF Tsunami. Also Reini, gib uns die News, Reini.
Moment, ich brauche noch einen passenden Hintergrund. So. Genau, weil wir das zum ersten Mal machen, möchten wir auch gleich einen, weil Dezember ist, möchten wir auch gleich einen Jahresrückblick machen und einen kurzen Ausblick. Das ist im Wesentlichen derselbe Inhalt wie im Newsletter, nur mit meiner wunderbaren Stimme verlesen. Ich werde natürlich jetzt auch nicht in alle Punkte genauer eingehen, nur die Highlights. Ihr könnt es auch auf der Webseite oder auf Spond anschauen. Wichtigste Info zuerst, in den Weihnachtsferien ist kein Training mehr. Die erste Online-Trainingseinheit wird dann am Montag, den 11. Jänner stattfinden. Wir werden euch dann wie gewohnt auch darüber informieren. Wie es konkret im Dojo weitergeht und ob wir, wann wir wieder im Dojo trainieren können, das steht leider noch in den Sternen. Es kommt halt darauf an, wie es mit der Corona-Situation weitergeht. Aber wir hoffen, dass wir halt im Frühjahr, vielleicht im Sommer spätestens, wirklich hier wieder erst in den Dojo reinkommen können oder Kontakttraining. Aber das werden wir dann sehen. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit halt auch Konzepte fürs Online-Training und was man sonst noch machen kann. Und wenn es wärmer wird, kann man dann hoffentlich auch wieder Outdoor was trainieren. Nichtsdestotrotz sind aber auch schon Meisterschaften geplant. Ob sie dann durchgeführt werden können, ist eine andere Sache, aber geplant sind sie mal. Es gibt die Staatsmeisterschaft für die Erwachsenen, die allgemeine Klasse, am 28. März in Wien. Es gibt das Styrian Open im April. Es gibt für uns auch wichtig die Vienna Open Championship, die Wiener Landesmeisterschaft am 22. und 23. Mai. Die österreichische Meisterschaft U8 bis U18 im Juni, 12. und 13. Juni. Es wird einen Pressbaum-Lehrgang wieder geben, also mit gut, vielen verschiedenen Trainern und Lehrern, auch im Juni, 19. und 20. Wir werden wieder Gürtelprüfungen machen, so wie jedes Jahr im Juni. Es gibt die Europameisterschaft im Juli dann, einen Lehrgang ist wieder geplant in Pinkerfeld im Juli und Ende Juli ein Kinderlehrgang in Schileiten und die Landesmeisterschaft Niederösterreich dann im Oktober. Das ist jetzt so ungefähr der Zeitplan. Schauen wir mal, was passieren wird. Wir haben, also ein kurzer Rückblick noch zu 2020. Wir haben, obwohl es irgendwie ein seltsames Jahr bis jetzt war und einerseits kommt einem vor, es wäre nicht viel passiert, es ist doch einiges auch passiert bei uns im Verein. Wir haben ein Matratzenlager gehabt, wir haben wieder einen Selbstverteidigungskurs für Volksschulkinder gehabt. Marion und ich sind bei einem Workshop einmal in einer Schule gewesen und Selbstverteidigung unterrichtet. Lukas und Matthias vom Kader haben für den Wiener Landesverband Fighting-Trainings gemacht. Es gab verschiedene Meisterschaften im Frühjahr, also das Kodokan Open und in Hamburg und das Maribor Open in Maribor. Anfang März und dann im Februar, respectively. Der Adrian war auf einer Jugendkonferenz. Wir haben die Neulingsmeisterschaft gehabt, die besonders gut besucht war. Also das war eigentlich ein super Start in die Wettkampfsaison. Ist dann halt nicht mehr so gut ausgegangen. Mit den Darmprüfungen hatten wir Glück. Wir haben Darmprüfungen aus unserem Verein und aus Befreundeten, also Tsunami and Friends, sowohl im März als auch im September gehabt. Also gerade die Punkte, wo man auch trainieren hat dürfen. Wir gratulieren Conny, Lukas, Simon, Daniel, Tremel und Matthias zum ersten Darm. Gratulation. Es gab auch verschiedene Lehrgänge und andere Veranstaltungen. Im März dann der Lockdown, im April dann Training ohne Dojo. Geht das? Ja, das geht. Wir haben Outdoor-Trainings, wir haben Online-Videos, die man sich anschauen hat können und Online-Trainings gemacht und machen das immer noch. Also wir haben uns da wirklich bemüht, da auch ein Programm zu schaffen für unsere Mitglieder, dass wir Gio auch quasi im Lockdown machen können und auch immer noch machen. Also wir scheuen uns da nicht, neue Wege zu gehen. Die Generalversammlung war genau in der Zeit, wo man sich treffen hat können, am 1. Juli. Das war mit Abstand die bestbesuchteste Generalversammlung in Living Memory. Also ich kann mich an keine erinnern, wo mehr Leute da waren. Alle schön mit Abstand im großen Dojo. Sehr toll, sehr toll ist die Mitgliederbeteiligung da. Ja, da freuen wir uns als Vorstand natürlich. Im Sommer haben wir dann einige Trainings machen können. Wir haben auch Gürtelprüfungen mit den Kindern gemacht und haben dann im Zuge auch der Corona-Maßnahmen ein neues Tool eingeführt. Also das nennt sich Spond, kennt hoffentlich jeder. Großes Dankeschön an alle Mitglieder, die das so schnell auch akzeptiert haben. Das Tool ist super, weil wir eben Events ankündigen können, Änderungen schnell kommunizieren können, die Leute erreicht, ohne dass man im Telefonbuch nachschauen muss, weil einfach alle in dieser App drinnen sind und es aber ein eigenes System ist und jetzt nicht Facebook oder sowas. Also das ist wirklich gut, nimmt uns die Arbeit auch sehr ab. Was Besonderes noch, die Marion hat nach jahrelanger Ausbildung, ist sie jetzt die erste österreichische diplomierte Jiu-Jitsu-Trainerin. Also es gibt verschiedene Stufen, man kann Übungsleiter, Lehrwart sein, also Instruktor, Trainer sein, Spezialausbildungen gibt es dann auch noch und dann gibt es eben die Diplom-Trainerprüfung. Gibt es in Österreich zwei Leute und eine davon ist die Marion. Was gab es noch zu berichten? Herbst ging es dann ungefähr normal los und dann natürlich wieder Lockdown, das wissen wir eh schon. Es gab im Oktober eine internationale Meisterschaft online. Man hat sein Video eingereicht und wurde bewertet. Also das war so eine Art Duo-Wettkampf. Und unsere Kadermitglieder Martin und David haben auch da teilgenommen und eine virtuelle Silbermedaille mit nach Hause gebracht.
Es gab dann ist die Medaille wirklich nur virtuell? Ich dachte, die ist uns zugeschickt worden. Also die ist ja real, die ist faktisch, so viel ich weiß.
Das müssen wir nachschauen, ja. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Okay, ja, vielleicht gibt es auch eine echte Medaille. Können wir sie dann fragen. Es gab Workshops, es gab, ganz noch ein Punkt. Der Wiener Landesverband hat T-Shirts gesponsert für die Vereine in Wien und auch unseren Verein an alle Mitglieder, die sich dafür gemeldet haben und während der Corona-Zeit auch Mitglieder geblieben sind, also des ersten Lockdowns. Das war so ein kleines Dankeschön quasi und ein Anreiz. Vielleicht wird es nächstes Jahr wieder irgendwas sowas in die Richtung geben. Und zu guter Letzt, was wir noch haben, sind Chio-Masken, ja, mit unserem Logo drauf und unserem Schriftzug. Da gibt es zwei verschiedene Größen für Kinder und Erwachsene. Wir haben noch viele, viele Masken im Verein. Wer eine haben will, bitte bei der Marion melden. Wir finden schon eine Gelegenheit, wo wir die ausgeben können. Sind grundsätzlich gratis. Wir freuen uns halt über eine freie Spende. Also die Maske ist cool. Ich verwende sie auch immer wieder. Also wenn sie gerade nicht gewaschen wird. Und das war's dann mal mit der News.
Das ist Ende des Newsletters, Ende unserer Seitenblicke. Wie auch immer man die nennen will. Das ist eigentlich das Ende unseres Contents. Wie wir am Anfang angekündigt haben, dieser Podcast braucht noch einen Namen. Es ist zwar ein oder der Tsunami-Podcast, aber einen Namen braucht er trotzdem. Namensvorschläge könnt ihr uns hier unten in den Kommentaren lassen. Die besten kommen dann auf Facebook. Auch dort könnt ihr sie dann natürlich kommentieren und weitere Vorschläge bringen. Auf der Facebook-Page gibt es dann eine Abstimmung und da wird dann der Name für diesen Podcast gefunden.
Genau, also wir suchen Vorschläge bitte. Ihr könnt uns auch direkt einfach was schreiben, beziehungsweise wer ein E-Mail schreiben möchte, es gibt eine eigene E-Mail-Adresse. podcast@jjrt.at. Das heißt, da könnt ihr an den Patrick oder an mich, also es geht an uns beide, direkt auch ein E-Mail schreiben. Ja, was bleibt also, jetzt eigentlich noch über?
Ja, ihr könnt die E-Mail natürlich auch verwenden, wenn ihr euch selbst als Gäste vielleicht einladen möchtet oder Vorschläge, Wunschthemen oder sonst etwas habt. Die E-Mail-Adresse ist dafür da.
Genau. Also ihr könnt uns über irgendwelche Wege, auch WhatsApp, Brieftaube, wie auch immer, könnt ihr uns erreichen. Redet mit uns. Wir sind auf euer Feedback wirklich gespannt. Also wir machen das, wie gesagt, nicht zum Selbstzweck, sondern wir möchten gern von euch hören, was ihr euch so denkt. Ein Dankeschön an dieser Stelle, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Das ist auch schon mal eine Leistung. Und ich glaube, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch über, euch frohe Feiertage zu wünschen, frohe Weihnachten.
Ja.
Und ein gutes neues Jahr 2021, ein gesundes 2021.
Auf jeden Fall. Live long and prosper, my friend.
Peace and long life.